ich in diesem Talk vor allen Dingen machen werde, ist ein bisschen über so Sicherheitsaspekte. Diese ganze Messenger-Diskussion ist ja immer sehr, gerade auch in Hackerkreisen, sehr bestimmt von Security-Überlegungen. Und das Konzept von Usable Security, was wir in DeltaChat machen, ist auch stark von einer Forschung geprägt. Und die hat damit zu tun, dass man halt nicht sagt, man schaut sich einfach nur die kryptografischen Eigenschaften von dem, was irgendwie über das Ethernet oder das Internet oder irgendwie sowas geht, sondern man schaut sich an, wie werden Sachen wirklich benutzt und was sind dann wirklich die Security Outcomes? Was kommt wirklich für Leute raus? Und das ist natürlich ein wesentlich größerer Blick als die Details eines Message-Austausch zwischen irgendeinem Client, einem Server, wie irgendwas weitergeleitet wird. Was kommt zum Schluss für die Leute raus? Und eine der Sachen, die ganz wesentlich ist, also wir haben sehr viel gemacht mit Leuten in Osteuropa, sage ich mal, in verschiedenen Ländern und machen das weiterhin. Die Hauptattacke, die Leute dort haben, ist, dass ihnen das Gerät weggenommen wird. So. Und dass sie das auch unlocken müssen. Und dass sich dann da zum Beispiel irgendjemand das anschaut oder es wird genauer untersucht, weil es irgendwie eine Person of Interest ist. Das ist eine ganz primäre, direkte Attacke in ganz vielen Ländern und Kontexten. Und das beschäftigt uns schon seit langem. Also weil wir halt wirklich auch mit Gruppierungen, die in solchen Environments unterwegs sind, arbeiten und haben dann halt auch viele Diskussionen. Und die sind notwendigerweise ein bisschen anders, als wenn ich nur über kryptografische Eigenschaften von irgendwas rede. Und vor allen Dingen ist es auch, so wie das Projekt entstanden ist, 2017, ist hier jemand in der Nähe von Hamburg, Björn, dachte sich, wieso gibt es kein WhatsApp, was irgendwie über E-Mail funktioniert? Weil die E-Mail-Server gibt es, man kann sich doch einfach einloggen und dann Nachrichten austauschen. Warum hat das keiner gemacht? Und das hat er dann gemacht, hat sich den Telegram Android-Code genommen und konnte ganz gut C, hat dann eine C-Library geschrieben, die irgendwie das ganze E-Mail-Zeug macht und so und hat in 2 Monaten dann die App rausgebracht. Einfach so ein bisschen zusammengeschustert, wenn man halt programmieren kann und schon Sachen kennt, kann man das halt machen. So, how hard can it be? Und dann kam halt ziemlich schnell Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und da war ich damals auch und viele andere Leute und vor allen Dingen auch Xenia Ermoschina, die ist aus Paris, ursprünglich aus Russland, aber schon lange draußen. Und die ist damals auch mit eingestiegen. Also wir waren sozusagen dann mehrere Leute, die irgendwie in diesem Projekt dann das spannend fanden, Messenger auf E-Mail-Basis zu machen. Und es kam aber eben auch von vornherein sehr stark orientiert an, was kommt wirklich für Leute raus. So. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht die ganze Projektgenese erzählen, aber ich wollte zumindest mal so ein bisschen eine gewisse genetische DNA sozusagen, wie das mal ursprünglich entstanden ist, darstellen, weil das immer noch in verschiedenen Ausprägungen unsere heutigen Ansätze berührt. Also wir haben einen Haufen Tests. Das linke Bild ist aus Kiew 2018, da waren wir 10 Tage und haben uns da getroffen und auch viele Leute kennengelernt da aus Kiew und aktivistischen Kreisen. Das mittlere Bild ist 2020 in St. Petersburg, wo eine ganze Menge gelaufen ist, während der Pandemie auch teilweise. Und das rechte Bild ist ja ein bisschen verschwommen, nur zu erkennen. Das ist ein Protest in Georgien 2024. Und in all diesen Kontexten sozusagen waren dann eben Leute auch unterwegs und haben uns auch Feedback gegeben, wie gut was funktioniert. Hier in Georgien zum Beispiel war das Problem, dass Signal nicht mehr funktionierte und sie konnten halt DeltaChat da benutzen, um sich zu koordinieren. Ich rede jetzt ein bisschen, weil es eben doch gerade auch in CCC-Kreisen natürlich die Frage ist, okay, aber wie sicher ist das Ganze eigentlich? Und das ist natürlich ein Überblick. Es gibt 3 Bereiche von dem Gesamtprojekt, die eine Rolle spielen. Das eine sind, was wir mittlerweile die Chatmail Relays nennen. Das sind eigentlich Im Prinzip E-Mail-Server, aber die sind so runtergetrimmt, dass sie nur sehr wenig machen. Da rede ich ein bisschen drüber. Und dann gibt es die DataChat-Apps, die zu Anfang nur auf Android, dann kam es auf Desktop, dann auf iOS. Mittlerweile ist es auch auf Ubuntu Touch. Und es gibt auch Terminal-Clients und viele andere Sachen, die allerdings alle auf derselben Rust-Core-Architektur beruhen. Und dann gibt es noch etwas, das können wir vielleicht auch live austesten dann gleich, dass man in Chatgruppen Apps laufen lassen kann. Es gibt ein Konzept in China, WeChat, wo man denkt, wenn man es nicht mal probiert hat, was WeChat eigentlich ist, das ist wahrscheinlich so ein WhatsApp-Messenger und da haben sie halt diese Mini-Apps, wo man irgendwie dann Restaurants buchen kann und das ganze Bezahlsystem drüber läuft. Nein, es ist ein staatliches Monopol, es ist eine staatliche Monopol-App und genauso sieht sie auch aus. Also das ist schlimmer als die, sieht eigentlich fast schlimmer aus als eine SMS-App auf dem Standardtelefon. Standard Android oder so. Es ist relativ rudimentär, aber es ist eben die App, mit der man Reservierungen macht, mit der man Tickets kauft, mit der man Payment macht. Also du musst die benutzen, aber keiner verwendet die wirklich zum Messagen. So wie jetzt hier irgendwie, was weiß ich, Telegram, WhatsApp, Signal und so weiter benutzt werden. Und die haben aber dieses Konzept der Mini-Apps ziemlich verbreitet, ist da sehr stark kommerziell geprägt. Und natürlich auch mit einer gewissen staatlichen Kontrolle verbunden. Weil WeChat ist halt quasi vom Staat betrieben. Und die Apps, die darüber laufen, alle Daten werden automatisch sozusagen zentral verfügbar. Da muss man gar keine Attacken fahren. Das hat man einfach direkt eine Leitung. Und da haben wir ein bisschen ein anderes Konzept. Wir haben da, das ist sozusagen ein interessanter Bereich auch, da kurz drüber zu reden. Genau, also erstmal die Serverseite, also die Transporte, wie die Nachrichten transportiert werden. Dann nehmen wir tatsächlich das E-Mail-System und da mache ich jetzt einen ganz kurzen Abriss, weswegen viele Leute sagen, aber ein Messenger über E-Mail, ist das nicht grauenhaft wegen der ganzen Metadaten und überhaupt E-Mail ist doch irgendwie das, wovon alle immer weg wollen und so. Und es hat natürlich auch ein gutes, hat auch einen Hintergrund, weil klassische E-Mail-Server haben halt, wissen halt eine ganze Menge über ihre User, weil alles im Klartext drüber geht. Heutzutage oder schon seit einiger Zeit ist es so, dass man auch bei Gmail und auch bei allen möglichen Providern muss man ziemlich viel persönliche Daten angeben, die dann verknüpft sind mit der E-Mail-Adresse. Also die Zeit des Free-Mails vor 15 Jahren ist halt schon lange vorbei. Und natürlich speichern sie diese Nachrichten für eine lange Zeit. Man möchte in seiner Webmail wieder alte Mails finden und so weiter. Das heißt, das Ganze ist auch wirklich so ein Storage, der einfach relativ endlos ist. Und deswegen gibt's dann natürlich die ganzen Provider, die sagen, wir sind vertrauenswürdiger, Pasteo, Mailbox, verschiedene aktivistische Mail-Provider und so, weil man halt nicht will, dass es einfach abgegriffen wird. Dann ist es aber auch so, jetzt mal abgesehen von dieser Operation, wie diese Mail-Server betrieben werden, dass die auch Rate-Limits haben. Dass man einen bezahlten Account hat und den mit DataChat verwendet, was geht, sobald man in eine größere Gruppe kommt, in der auch ein bisschen Aktivität ist, rennt man relativ schnell in Rate-Limits. Wenn man das nur in der Familie macht, ist das okay, je nachdem, wie groß die Familie ist. Aber ansonsten ist das schnell, wenn man mal in so eine Hackerspace-Gruppe, jetzt wie in Freiburg, dann sind da 90 Leute drin, dann ist da schon ein bisschen was los. Und es gibt halt dieses uralte Problem, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, ist halt dieses ganze Spam-Checking und was da halt passiert, Phishing und diese ganzen Sachen. Das ist, und deswegen hat E-Mail erstmal so einen, sag ich mal, insgesamt schlechten Ruf, was sichere Kommunikation angeht. Dann gibt's im Fediverse und auch sicherlich hier und so gibt's, oder seit langer Zeit gibt's halt diese Sache, okay, dann, man kann auch seine E-Mail-Server selbst hosten, vielleicht auch noch für ein paar Leute mit. Dann hat man natürlich eine bessere Privatheit, weil man zumindest weiß, wer hat die Daten, die da gespeichert werden über die verschiedenen Nachrichten, die Leute, die Kontakte und so weiter. Aber es ist aus DeltaChat-Sicht, klappt auch sehr gut. Man kann mit einem self-hosted E-Mail-Provider das in der Regel ohne Probleme einrichten. Aber man hat dann auf jeden Fall immer auch dieses Problem, dass es so ein bisschen, es gibt halt die normalen Klartextnachrichten und die kommen dann auch an. die sehen dann ein bisschen anders aus, aber trotzdem, es ist dann so ein Mix plötzlich, den man in diesem Chat-Profil hat, wenn ich über so einen, wir nennen das Klartext-Provider gehen. Und wir hatten ungefähr 5 Jahre lang, haben wir uns mit allen Mail-Servern dieser Welt bis hin zum chinesischen 163.com und GMX und Yahoo sogar und was weiß ich, alle möglichen Provider, mit denen versucht, kompatibel zu werden, damit Leute halt ihre existierenden Accounts verwenden können, und haben darüber in der App sozusagen, konnten wir quasi nichts annehmen, weil der gemeinsame Nenner all dieser E-Mail-Provider ist quasi fast nichts, was die hinkriegen. Kriegen so ein paar einfache IMAP-Commands, ein paar einfache SMTP und dann war es das. Wenn man das dann gut hinkriegt, dann reicht das. Und so war es halt so, dass unsere Anforderungen von dem, was wir irgendwie von einem E-Mail-Server brauchen, extrem gering waren. Einfach so historisch entstanden auch. Und wir immer gedacht, wir haben mit vielen Providern geredet, also mit mehreren großen Providern, mit kleinen Providern und so, um zu gucken, dass, können sie das ein bisschen verbessern, dass man das besser zum Chatten verwenden kann. Und die, sage ich mal, traditionellen E-Mail-Geschäftsmodelle, die so gefahren werden von allen möglichen, die funktionieren. Und die hatten jetzt nicht so wahnsinnig viel Interesse, irgendwie eine Innovation sozusagen da zu machen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gucken wir mal irgendwann selbst. Und dann haben wir irgendwann selbst geguckt und haben ein Konzept, das heißt Chatmail-Relays oder Chatmail-Servers auch, ins Leben gerufen. Und das ist ein Standard-E-Mail-Server mit, vielleicht kennen das ein paar, Postfix und Dovka, das sind Schlachtpferde sozusagen, die schon viele Schlachten geschlagen haben und funktionieren. Haben dann darum kryptografische Sicherheit gebaut. Also wir haben die einfach so konfiguriert, dass alles über Kryptografie funktioniert und nicht über irgendwelche IP-Reputation oder sonstigen Geschichten. Und wir haben auch gesagt, wir wollen nur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also da gehen einfach keine Klartext-Nachrichten rüber, es geht einfach technisch nicht. Und dann haben wir noch witzigerweise festgestellt, es gibt einen SMTP-Return-Code, ich glaube 523, Encryption Needed. Und den kriegt ihr, wenn ihr versucht, über einen Chatmail-Server eine Nachricht zu verschicken. Das ist ein bisschen eine Entfremdung. Ich glaube, ursprünglich war das für irgendwas anderes gedacht, aber der klingt gut, 523, warum nicht? Und das heißt, die können wirklich nur verschlüsselte Nachrichten übertragen und die müssen, dürfen auch kein Subject haben, also auf eine ganz bestimmte Weise definiert. Da dürfen keine Metadaten sozusagen irgendwie im Subject stehen. Und genau, und dadurch, dass wir sagen, wir machen hier nur kryptografische Checks, also striktes TLS, wenn du mit irgendeinem der 50 Chatmail-Relays reden willst, musst du strikt TLS können. Ansonsten geht's einfach nicht. Und du musst auch eine gültige sogenannte Domain Key Identified Mail, also wo die Domain signiert, das ist hier wirklich eine Mail, die von mir kommt, kryptografisch, die musst du haben und die muss korrekt sein. Die wird über DNS sozusagen verified. Da wird so ein Key veröffentlicht. Und es wird eben auch diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gemacht und dadurch brauchen wir kein Spam-Checking mehr. Also jeder kann sozusagen auch auf einer komischen IP-Adresse so ein Relay aufsetzen und wird mit dem gesamten Chatmail-Relay-Network keine Probleme haben, weil die einzigen Checks sind kryptografisch. Das ist halt eine ziemliche Änderung, ne, im Verhältnis zu dem, wie klassische E-Mail-Server irgendwie, auch Gmail und so, die sind ja so eine Art Gatekeeper. Und das Zweite ist, was sehr wichtig ist, diese Server sind eher so wie Signal-Server. Die vergessen die Sachen wieder. Diese Nachricht kommt quasi in einer Art von Queue, das ist halt die Mail-Queue. Und wenn ich jetzt auf einem Single-Device das abhole, dann wird das danach gelöscht. Also POP kennen vielleicht noch ein paar. Das Konzept ist einfach, das ist nicht, also der Server hält nicht irgendwie alle Nachrichten, die ich jemals geschickt habe, vor, sondern es ist meine Message-Inbox, da kriege ich halt Nachrichten rein. Wenn ich die habe, dann kann der Server die vergessen. So, das heißt, die werden also immer ephemeral gehandhabt. Das heißt, storage-mäßig braucht so ein Server nicht viel. Dann ist es so, dass wir das derzeit so machen und das klappt ganz gut. Also bisher gibt es noch keine Probleme. Es kann theoretisch Probleme geben, aber momentan geht das noch ganz gut. Man kann sich in jedes Chatmail-Relay, was man so findet, einfach einloggen. Man kriegt einfach sozusagen sofort eine Adresse. Man muss wirklich nur seinen E-Mail-Client drauf konfigurieren und so. Aber man muss halt immer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen. Also für viele E-Mail-Clients ist das, die das nicht gut supporten und wo man nicht mit anderen Leuten redet, jetzt vielleicht nicht so interessant. Und die ganze Adresse, wenn ich mich eine ganze Weile lang nicht mehr einlogge, ich glaube, es ist beim Default-Relay sind es so 90 Tage oder so, wird einfach alles gelöscht. Dann gab es den Account nie sozusagen. Es ist allerdings interessant, das erwähne ich jetzt nur mal, das ist eine sehr interessante Eigenschaft in, sag ich mal, in diesen katastrophalen Zeiten, in denen wir uns bewegen. Wenn ich, im Prinzip ist so ein Chatmail-Relay etwas, da habe ich eine DNS, einen Domainnamen und dahinter läuft diese Software. Das zeigt irgendwie auf irgendeiner IP-Adresse, da läuft das irgendwie. Und jetzt nimmt mir irgendjemand diesen Relay weg oder zerstört ihn einfach oder macht sonst irgendwie was. Solange ich diesen DNS-Eintrag noch habe, kann ich das einfach auf eine andere IP-Adresse zeigen lassen, das Relay wieder aufsetzen, sozusagen Zero State, und alle Leute können weiter chatten. Also der Server hat in dem Sinne eigentlich wirklich keinen State, nicht mal die Passwörter. Es ist allerdings so, wenn jetzt irgendjemand genau diesen Zeitpunkt abpasst, könnte er Adressen übernehmen, indem er sich halt zuerst einloggt auf diese Adresse. Und das kann man machen, aber er könnte dadurch nicht vortäuschen, diese Person zu sein. Das geht nicht. Weil die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung läuft über die Kryptographie. Und nur weil man im Transport irgendwo ein Paket schicken kann oder so, heißt das nicht, dass das Ende-zu-Ende die Verifizierung übersteht. Das heißt, der Server kann zwar irgendwas machen, aber das wird bei denen, die chatten, mit ihren Ende-zu-Ende verschlüsselten Keys und Encryption und Authentication nicht stören sozusagen. Es kann da nicht auftauchen in dem Chat. Man kann also nicht durch die Übernahme einer E-Mail-Adresse die Identität übernehmen. Das geht nicht. Und insofern ist es eine interessante Eigenschaft, dass es ein Server ist, der quasi Zero State hat. Was auch interessant ist, der aktuelle Onboarding, das Onboarding Relay hat sowas wie 220.000 Monthly Active Leute. Insgesamt 500.000 Accounts, aber von denen haben sich halt in den letzten 30 Tagen nur 220.000 eingeloggt. Und durch die Art, wie sie betrieben werden, dass die Interoperabilität halt nicht irgendwelche komischen Spam-Filter sind und sonst irgendwas, sondern eben Kryptographie, dass der Storage ständig wieder gelöscht wird, also eine automatische Garbage Collection laufen und gleichzeitig, das steht jetzt hier nicht, aber die Software, die da läuft, Postfix und Dovecard, halt eine extrem robuste Software ist. Die kriegt man schwer kaputt. Auch wenn man irgendwas ein bisschen verkonfiguriert, das geht selten wirklich kaputt. Es läuft einfach, weil es seit 20 Jahren halt in der Produktion im Internet verwendet wird. Das heißt, es ist literally so, dass die Admin-Site, die auch auf dieses 220.000 Leute-Server-Ding entfällt, ist in der Regel weniger als eine Stunde im Monat. Eine halbe Stunde oder so. Weil halt nichts, also das läuft einfach. Man macht ein bisschen Metrik, guckt mal hin, loggt sich mal ein, weil man irgendwie gucken will oder so, aber es ist wirklich billig, auch von der Maintenance her. Weil man auch keine User, es gibt ja sozusagen nicht irgendwie, ich habe mein Passwort vergessen, kannst du mal irgendwas resetten oder sonst irgendwas. Gibt's alles nicht. Das heißt, dieses ganze User-Facing ist da nicht vorhanden. Und selbst auf sehr kleinen, also es gibt in einem Hausprojekt in Freiburg, haben die im Haus einfach auch ein kleines Chatmail-Relay auf einem Raspberry Pi. So, da können sie dann einfach im Haus chatten und ist aber auch connected mit weltweit, also man kann auch woanders hin chatten. Das kann man machen. Wir haben derzeit, es ist, ja, also maximal sind die Kosten sowas wie 0,1 Cent pro User pro Jahr. Und das heißt, man könnte die ganze EU quasi versorgen für 350.000 Euro. So, mit dieser Relay-Technik. Was das Instant Onboarding macht, also wenn ihr jetzt DeltaChat installiert auf F-Droid, auf irgendwelchen Plattformen und einfach euch ein Profil klickt, das ist im Prinzip ein Single-Click, ihr gebt ein Display-Name ein, sagt Create Profile, fertig. So. Dann seid ihr quasi in einem Modus, wo Ende-zu-Ende-Verschlüsselung enforced ist. Also man kann nicht irgendwie da raus. Weil auch wenn der Client irgendwas falsch machen würde, würde der Server sagen, geht nicht. Du kannst hier nicht irgendwie keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung rausschicken. Und natürlich die Clients machen auch Strict TLS zum Server. Und sämtliche Key-Geschichten, ihr kennt wahrscheinlich die vielen Geschichten von PGP und GPG und all diesen Dingen, davon sehen User gar nichts. Also wenn ich ein Profil irgendwie anlege, dann wird das alles komplett automatisch gemanagt. Und das ist zum Beispiel auch aus der Usable Security Geschichte, wenn man wirklich in den, sage ich mal, Massen, also wirklich in die allgemeine Bevölkerung gehen will, ist völlig klar, man kann Usern keine Fragen über Keys stellen, über kryptografische Keys. Das ist einfach nicht, also ist vielleicht schade oder so, es wäre gut, wenn das jeder könnte oder irgendwie sowas, aber es ist einfach nicht realistisch. Es ist, haben auch schon, ich glaube, einer von den Leuten, die einen der ersten Algorithmen RSA gemacht haben für asymmetrische Verschlüsselung, die haben es geschafft, in einer E-Mail aus Versehen statt ihrem Public Key den Private Key mitzuschicken. Die Erfinder von dem Algorithmus. Ja, also es ist dieses Key Management sozusagen von Hand und das Leuten zu machen, ist zumindest mal aus der Perspektive, aus der wir da kommen mit Usable Security, ist einfach keine Frage. Das können wir nicht machen. Also wenn das Maximale, was wir machen, ist, wir reden über sowas wie ein Encryption-Setup. Das ist einfach ein Encryption-Setup oder so. Aber das ist auch das Maximale. Protokollmäßig, weiß ich nicht genau, ob das jetzt hier wirklich von starkem Interesse ist. Wir haben ein paar Protokolle, dass man auch sicher gegen Server sein kann. Also wenn ihr, ich habe immer wieder mal diesen QR-Code für diesen Datenspuren-Chat hier drin, den man dann einfach von DeltaChat aus scannen kann, dann ist man in der Gruppe hier. Da findet noch eine Out-of-Band-Verifizierung statt. Das heißt, in diesem QR-Code ist noch ein Fingerprint. Das heißt, auch wenn der Server versucht, irgendwie Nachrichten auszutauschen oder sowas, kann er nicht die Keys verändern und kann nicht in diese Verschlüsselung reinkommen. Das nennt sich Secure Join, ist ein eigenes Paper auch und so. Also das ist eine Sache, die wir schon längere Zeit entwickeln und auch jetzt demnächst noch ein bisschen fortentwickeln werden. Ist aber auch sehr unsichtbar. Das muss Usern nicht erklärt werden, sondern das kommt über die QR-Code-Scans und über die Invite-Links. Und ein Thema, was wir jetzt stark haben, was wir machen wollen, weil mehr und mehr Leute halt solche Relays aufsetzen und es ist für die Leute, die in, sag ich mal, Russland oder im Iran oder anderswo Chatmail-Relays betreiben, wichtig, dass sie eigentlich wirklich keine Daten haben, auch für sie selbst. Weil dann können sie jederzeit sagen, ich schalte das ab oder auch wenn das jemand übernimmt irgendwie, dann ist da nichts Inkriminierendes drauf. So. Und dazu zählt eben auch nochmal, noch ein bisschen mehr zu machen, als wir derzeit machen in Bezug auf Metadatenminimierung. Wir haben eine Implementierung in Rust, die nicht GPG ist. Also das hat damit gar nichts zu tun. Also dieses verwechseln viele Leute, wenn sie Pretty Good Privacy oder OpenPGP, das ist der IETF-Standard, dann denken sie sehr schnell an GPG, das Command-Line-Tool, was lange Zeit irgendwie für auch Encryption verwendet wurde. Haben wir aber nie gemacht. Also wir haben eine Implementierung, die auch diese ganzen Skandale, dass irgendwelche Probleme aufgetreten sind, sind bei uns gar nicht aufgetreten, weil wir gar nicht diese Implementierung verwenden. Und das ist eine Rust-Implementierung, mehrmals geauditet. Und es ist dieses, was da halt hintersteckt, ist, dass die eigentlich fast alle Messenger mittlerweile auf Rust-Crypto gehen. Wir haben das schon sehr früh gemacht, also RPGP ist quasi komplett in diesem Rust-Ecosystem drin. Und zum Beispiel das Signing, also die Art und Weise, wie irgendwie Nachrichten in dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesigned werden, benutzt dasselbe Crate, also denselben Code, den Signal auch benutzt. Also wir reden nicht so über konzeptionell, sondern denselben Code. Das heißt nicht, dass es genauso sicher ist oder genauso gut ist oder irgendwas, aber einfach so für das Verständnis. Es macht dann keinen Sinn, über GPG zu reden oder sowas. Es geht einfach um was ganz anderes. Und es gibt immer wieder Talks, auch im Chaos-Umfeld, die dann halt sozusagen da sehr stark irgendwie sagen, das ist alles Mist und so. Und in Wirklichkeit aber über was ganz anderes reden. Und RPGP ist mittlerweile eine Implementierung, die auch mehr Verbreitung findet. hat auch eine sehr aktive Entwicklung, auch außerhalb jetzt von DeltaChat. Aber wir haben mal geguckt, ich glaube, es sind derzeit 3 Millionen delivered Nachrichten pro Tag. Jetzt einfach nur auf dem Default-Server plus noch die anderen Chatmail-Server. Das heißt auch, dass, und dann gibt es noch die Notifications, die sind auch verschlüsselt. Also die Push-Notifications. Und das sind also eine ganze Menge Ende-zu-Ende verschlüsselte Packets, die durch die Gegend gehen mit Hilfe dieser Rust-Library. Und die ist gerade jetzt auch Anfang 2025 nochmal geauditet worden und so. Also da haben wir relativ viel Confidence, dass das jetzt nicht, dass das ganz gut funktioniert. Und warum machen wir OpenPGP? Naja, vielleicht sind wir so ein bisschen in irgendeiner Weise idealistisch unterwegs, aber es ist halt ganz sinnvoll, interoperable Standards zu haben. Weil das, was Signal-Protokoll genannt wird, ist kein interoperabler Standard. Das ist ein Konzept. Das ist eine Art, wie man irgendwas machen kann. Das ist keine Spezifikation, wie zum Beispiel irgendwelche 2 Software-Stacks, die das Signal-Protokoll implementieren, miteinander reden können. Das ist da sozusagen nicht, das gibt's nicht. Es gibt sozusagen ein kryptografisches Protokoll, was auf einer kryptografischen Ebene bestimmte Dinge tut, aber das ist nicht das Gleiche, was OpenPGP macht, wo es wirklich heißt, jetzt kommt hier folgendes Bit und dann kommt folgendes Byte und wenn du das kannst, dann kannst du auch mit ganz fremden Clients reden. Und insofern ist es ein bisschen, gibt es da sozusagen oft auch ein bisschen schräge Vergleiche. Und OpenPGP ist einfach ein dezentraler Standard. Da gibt es nicht so wie bei S-MIME oder so eine Zentrale, die alles festlegt, wer die Zertifikate hat, sondern jeder kann sich einfach auf seinem Gerät beliebig viele Keys und generieren und dann interoperabel auch mit anderen verwenden. So, was es noch an Metadaten gibt derzeit, also Subject habe ich schon gesagt, nicht, ist Sender, die From-Adresse, die ist allerdings auch random, wenn ihr jetzt euch ein Profil klickt. Also da ist keine, da sind keine persönlichen Daten mit verbunden. Und die Zieladressen, wenn ich Nachrichten schicke. Das Datum und derzeit noch ein sogenannter Autocrypt-Header, wo mein Public Key drin steht. Und das ist eine Sache, die wir jetzt vorhaben, 2026 da nochmal massiv ranzugehen. Wie weit bin ich in der Zeit? Ja, also noch 10 Minuten oder sowas, ne? Genau, und jetzt haben wir als Next Steps, da könnt ihr mich gerne drauf ansprechen, ich will das jetzt nicht alles im Einzelnen erzählen, genau, was das alles heißt, aber wir wollen auf jeden Fall, dass das Transport-Layer, also dieses Chatmail-Relay, möglichst gar nichts mehr sieht. Also diese Sachen, die man hier sieht, die sollen möglichst verschwinden, weitgehend. Und zwar insgesamt, also auch dieser Public Key, das ist, kommt als nächstes, weil wir den so nicht mehr brauchen. Und aber auch Sealed Sender und es gibt auch, ganz unten seht ihr Forward Secrecy und so, da gibt es verschiedene Sachen, die möglich sind, die wir machen können. Aber wir haben zum Beispiel von Leuten, die unter Repression sind und versuchen da Sachen zu Solidaritätsgruppen und alle möglichen Gruppen oder Leute, die irgendwie Proteste organisieren und damit Polizeigewalt konfrontiert sind. Die sagen zum Beispiel, sie brauchen eine einfache Art, eine usable Art, um Remote Wipe machen zu können. Das ist bei uns der Arbeitstitel. Das heißt, wenn wir in einer Chatgruppe sind und wir gehen zusammen irgendwie hin, eine von uns oder einer von uns wird irgendwie abgegriffen, dann können quasi alle anderen, die in der Chatgruppe sind, in der Affinity Group oder in irgendeiner anderen Geschichte, können quasi das Profil oder vielleicht sogar das ganze Install von dieser Person löschen. Und es gibt eine Sache, die vielleicht auch noch interessant ist, dass DeltaChat hat Multiprofile-Support, also ich kann mehrere Profile haben. Ich kann also auf irgendeine Sache organisieren und mache mir dafür ein extra Profil und finde es dann völlig okay, statt dass die Polizei sieht, was ich da alles sozusagen mit Leuten gechattet habe und organisiert habe, dass dann meine Freundinnen und Freunde das einfach kurz, wenn ich weggenommen werde, kurz löschen können. Das ist eine Sache, die kommt aus aktivistischen Kreisen. Und das ist zum Beispiel in gewisser Hinsicht für uns ein wichtigeres Ding als Forward Secrecy. Auch wenn das in der, sage ich mal, öffentlichen Marketing und sonst irgendwie Geschichte halt als sehr, sehr wichtig angesehen wird. Aber das ist auf jeden Fall das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Wir machen kryptografisch eine ganze Menge, aber wir schauen auch, was wirklich für Real-World-Outcomes wichtig ist. Eine Sache, die machen wir jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss, je nachdem, ob wir noch dann kurz zu der Live-Demo kommen, aber ich erzähle es trotzdem kurz. Es gibt dann diese Apps, ich hatte WeChat erwähnt, ich hatte Mini-Apps erwähnt. Wir nennen das WebXCC, das ist mal irgendwie so entstanden als Name, weswegen auch immer. Und das sind aber im Prinzip ZIP-Files, also die heißen dann hinten .xdc. Und das ist eine komplette self-contained App, ein bisschen wie eine PWA, also Progressive Web App, aber gibt es nur eine gewisse Ähnlichkeit. Der Punkt ist, dass ich, wenn ich in einer Chatgruppe bin, dann kann ich so einen ZIP-File hinzufügen und damit wird das zu einer App auf den Endgeräten. Es kriegt dann einen Start-Button, jeder kann einfach starten. Und dann kann ich zum Beispiel zusammen eine Checkliste machen, ich kann zusammen eine Einkaufsliste machen, ich kann zusammen irgendein Game spielen oder sowas in der Art. Das Interessante ist, da haben wir auch ziemlich viel Security Audit und Analyse und sowas ist da betrieben worden. Diese ZIP-Files, die auf dem Endgerät gestartet werden, die können das Internet nicht zugreifen. Deswegen müssen die auch alle Assets mitbringen, es muss alles in dem ZIP-File drin sein. Das Einzige, was die machen können, ist, die können Nachrichten schicken, die von den anderen Instanzen derselben App im Chat gesehen werden. Also können senden und receiven, aber nur in dieser geschlossenen Welt dieser App. Und der Messenger, also in diesem Fall Delta Chat, aber es auch Geogram, also es gibt auch XMPP-basierte Messenger, die das unterstützen, die können das dann laufen lassen. Was wir auch haben, und vielleicht können wir das so ein bisschen als noch als Demo versuchen. Wir haben auch eine Real-Time-Channels, die am E-Mail-System vorbeigehen. Das heißt, da gibt es dann Peer-to-Peer-Verbindungen zwischen den Leuten, die im Chat sind. Aber es ist so ein komplett privates Peer-to-Peer-Network. Es ist also nicht das Klassische, was man kennt. Man geht so in die Welt und muss über ein riesiges sogenanntes, über eine Distributed Hash Table, DHT, rausfinden, wer irgendwo ist und so. Sondern hier übernimmt der Messenger die Koordination, sodass dann die ganzen Peers direkt miteinander Sachen austauschen können. Und genau, das könnten wir jetzt ein bisschen noch versuchen als Abschluss. Damit hätte ich dann, glaube ich, einen ganz guten Abblick. Haben ein paar Leute versucht, das zu scannen? Von DeltaChat aus? Ja, okay. Dann schaue ich mal, ob ich die jetzt hier sehe. Ich bin hoffentlich im Netz. Okay, es sind ein paar Leute gejoint. Danke. So, und jetzt werde ich eine App, das ist auch direkt über Attach App sichtbar. Machen wir vielleicht erstmal Realtime Check. So, das ist der Realtime Check. Wenn ihr da ist, jetzt habe ich einfach einen ZIP-File geschickt, also einen .xdc. Wenn ich das jetzt starte, dann und ihr das auch startet, dann müssten wir in ein Peer-to-Peer-Netz kommen, wo dann die ganzen Latenzzeiten zwischen uns. Kurz gucken, ob ich da irgendwie ein bisschen reinzoomen kann. Genau. Das ist jetzt das ist nochmal ein Projekt, mit dem wir zusammenarbeiten, nennt sich Iro, das auf allen Plattformen funktioniert. Also das geht jetzt auch zwischen iPhone-Geräten und allem Möglichen. Und das nennt sich Realtime-Channel. Da kann man also in der Web-App dann einfach in Realtime Daten hin und her schicken. Und ich lasse das mal offen, weil man kann im Desktop sogar mehrere Apps offen lassen. Wenn ihr jetzt auf dem Phone seid, was ihr wahrscheinlich seid, dann geht das nicht so ohne weiteres. Es gibt Lernprogramme, es gibt sowas wie Vonster, das ist, kennt ihr wahrscheinlich, da kann man jetzt, es ist, Vonster ist ein Ding, was, kennen wahrscheinlich einige von euch, und das ist aber jetzt pro Chat, in jedem Chat ist sozusagen ein anderes Wort, also man kann jetzt nicht in einen anderen Chat gehen und einfach cheaten und versuchen, das da zu lösen, sondern weil es ein anderes Wort ist. Hier muss man wirklich, das ist, wird pro Chat generiert. Oder was halt für Families und so halt sehr beliebt ist, sind zum Beispiel Checklist-Sachen, dass ich, abbaue Datenspuren und dann schreibe ich da irgendwie noch Sachen rein. Mate austrinken. Und das könnt ihr jetzt auch machen, wenn jetzt irgendjemand hier in diese App reingeht, in dem Chat und da jetzt auch ein Item hinzufügt, dann wird das hier auftauchen. Genau. Das ist für eine Reiseliste oder für solche Sachen interessant. Und es gibt dann auch eine recht innovative, wirklich eine ganz simple Sache, die heißt Trero. Das hat sich jemand ein bisschen ausgedacht, so eine Modern Shopping-List, die wirklich so ganz vereinfacht ist, weil es ja in Wirklichkeit so ist, dass wir alle so ein bisschen ähnliche Sachen wöchentlich kaufen, Joghurt, was weiß ich, Alpro, dies und das. Und dann muss man einfach nur einmal draufklicken, okay, Apples habe ich jetzt gekauft. Also sozusagen es sind einfach nur Bubbles, die man hin und her schiebt. Und ist sozusagen mal so ein Experiment, wie kann ich die, man sieht dann auch im Chat so ein bisschen, also es hängt von der App ab, was sie macht, welche, dass dann halt sozusagen eine Systemnachricht kommt nach dem Motto, es hat irgendjemand was gemacht mit der Einkaufsliste. Wenn man halt dann drauf guckt, dann sieht man, ah, muss ich auch noch mitbringen. Und so. Das Entscheidende ist aber hier diese Extensibilität. Also alle, die so ein bisschen Index-HTML und ein bisschen JavaScript können und so, können sich halt so ein ZIP-File basteln. Es gibt auch ein Simulationstool und kann halt irgendeine Custom-App machen. Und das ist halt eine Sache. Ich sag mal dazu, es gibt jetzt so ungefähr 100 Apps von auch relativ vielen verschiedenen Leuten. Und es gibt dann diese Kollektion, die ist irgendwie auf WebXTC.org, da gibt es so eine Apps-Sache, auf Codeberg ein Repository, wo man seine App einfach submitten kann. Und die sind aber unsortiert. Das ist wirklich so ein Chaos-Store. Ja, also wir legen da relativ wenig, ist jetzt nicht so, alles muss super sein oder so, sondern wir nehmen das im Zweifelsfall rein in den Store, wenn das einigermaßen funktioniert überhaupt. Da gibt es aber Diskussionen, ob wir irgendwie noch eine Kuratierung drüber legen, dass man so ein bisschen so Recommended Apps hat, dass man, wenn man anfängt, nicht gleich in irgendwelche komischen Apps, die vielleicht nicht so ganz sauber funktionieren. Ist also noch ein sich entwickelndes Feld. Und wir machen diese Apps auch nicht alle, das können wir auch nicht. Also wir kümmern uns halt drum, dass das alles safe ist und dass das in den ganzen UIs verfügbar ist und so. Das ist zum Beispiel eine Sache, die viele Leute benutzen. Quiet Journal, wenn man das in einer Gruppe macht, ist natürlich auch nochmal interessant. Wo man einfach für sich täglich so ein Tagebuch führt. Und das kann man einfach in seinem Saved Messages machen. Dann ist das wirklich nur der Chat mit den eigenen Geräten. Das heißt, wenn ich im Handy irgendwas eintrage, kann ich es dann später auch im Desktop sehen und so. Sonst sieht das niemand. Es ist zwischen diesen beiden Geräten Ende zu Ende verschlüsselt, nirgendwo gehostet, kann auch nichts schief gehen. Und auch wenn ein Gerät weg ist, ist es trotzdem noch da und so. Das ist, genau, da gibt es eine ganze Menge Zeug mittlerweile. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich alle Apps kenne. Und natürlich gibt es auch eine App mache ich noch. Das ist natürlich ein bisschen ein Joke. Aber da können wir jetzt vielleicht noch rein. Eine Chat-App. Und die hat dann auch Typing-Notifications und so weiter und so weiter. Also die, und ist ansonsten aber auch sehr rudimentär erstmal, da kann man natürlich mehr machen. Aber wenn man jetzt hier eine App bastelt, die halt dieses Realtime-Ding ausnutzt, dann ist es automatisch auf allen Plattformen verfügbar. Und was halt auch interessant ist in diesen ganzen nervigen App-Store-Zeiten, wenn ich dieses ZIP-File in den Chat tue, dann muss jeder andere nichts tun außer Start drücken. Man muss nicht irgendwie zu einem App-Store oder sich irgendwo registrieren oder irgendwelche anderen Dinge tun, sondern einfach nur Start. Und es gibt auch keine GDPR, weil es gibt keine Accounts irgendwo. Alle Sachen sind nur auf den Endgeräten und werden Ende zu Ende verschlüsselt. Es gibt auch keinen Hoster, der irgendwas erklären müsste, weil die Nachrichten, die jetzt über die Chatmail-Relays gehen, werden ja ständig gelöscht. Das heißt, es gibt nichts anderes als die Kopien auf den Endpunkten. Und ist insofern halt ein sehr sicheres Applikationsmodell und es ist auch relativ safe, eine App zu kriegen, einen ZIP-File und das zu starten, weil das, worum wir uns kümmern in DeltaChat, ist sehr stark, dass diese Apps können nicht ins Internet escapen. Also die können nicht irgendwie Requests woanders hin machen. Gibt es einen großen Blogpost drüber, ist eine ganze Menge passiert. Und das heißt, dass es auch, selbst wenn sie in dem Webview irgendwie, wenn der irgendwie ein bisschen unsicher ist oder sowas in der Art, und dann da ausbrechen würden, können sie trotzdem nicht auf die Daten von den Chats zugreifen. Also von der eigentlichen Chat-App. Weil das ist ja ein Webview, der ist nochmal sozusagen abgetrennt von dem, was wirklich die Delta-Chat-App ist. Also hat sozusagen einige Security-Layer und wir wollen jetzt auch mal schauen, dass wir das alles mal in einem großen Text erklären. Aber das ist so ein bisschen, sage ich mal, die, ich habe deswegen jetzt auch so relativ viel über diese Web-Apps geredet, weil das halt eine Sache ist, die wirklich einen Unterschied macht. Also wenn ich halt sowas wie Einkaufslisten und Splitbill und eben diese Erweiterbarkeit, dass jeder sich, jede sich da neue Sachen basteln kann. Hier kann ich halt Expenses listen, irgendwie 10 Kisten O-Saft, mal zur Abwechslung. Na gut, ist ein bisschen unwahrscheinlich. Und ich habe bezahlt, was zahlt man so für eine Kiste Mate, wenn man gut liegt, 15 Euro? Was? Okay, dann sagen wir mal 10. Und, achso, der Amount, den ich gezahlt habe, 100. So, und wenn jetzt hier sozusagen mehrere Leute ihre Amounts machen, dann gibt es halt irgendwann eine Split Balance. Dann kann man halt sehen, wer noch, wer sozusagen wie irgendwas ausgleichen muss. Und solche kleinen Apps für dieses Ding, für dieses, es gibt Splitwise, das ist ein VC-Funding in New York, 30 Millionen, die wollen Splitbill für Friends, dass man halt seine, zwischen Friends irgendwie mal eine Rechnung aufteilen kann. Und da machen die ein ganzes VC draus, mit allem möglichen Klimbim, was man halt so macht als VC. Und hier ist das ein ZIP-File, 100 Kilobyte, was einfach jeder sozusagen komplett autark verwenden kann und auch modifizieren kann, weil wenn ich hier drauf gehe, dann gehe ich zum Source Code. Und dann bin ich halt hier beim Source Code von dieser Splitbill-App, mache einen Fork und baue mir irgendwas anderes dran und schicke das in den Chat und los geht's. Also auch der Time to Market sozusagen ist extrem gering. Und alle Apps, glaube ich, die derzeit im Store sind, haben halt diesen Source Code-Link, dass man sehen kann, was ist das. So. Genau. Ich denke, damit belassen wir es mal. Immer noch ein paar Leute online. Wo ist denn mein Vortrag hier eigentlich da? Genau. Vielen Dank.